Wissenschaft im Brennpunkt.
Impfungen verursachen Autismus. Bei den Unruhen in London brennt das Riesenrad an der Themse.
Der Iran testet erfolgreich vier Raketen. Wladimir Putin wurde lange nicht gesehen, weil er Vater geworden ist.
Unwahrheiten und Gerüchte wie diese erreichen heute über das Internet Millionen von Menschen. Es ist leichter denn je, Falschaussagen in die global vernetzte Welt zu setzen, als Text, Ton, Bild oder Video. Gleichzeitig ist es einfacher geworden, die Wahrheit aufzuspüren. Jeder kann Indizien sammeln. Die Community sorgt in der Regel schnell dafür, dass Unwahrheiten korrigiert und Fälscher bloßgestellt werden. Es ist ein Wettrüsten. Wer wird den Kampf um die Wahrheit im Netz gewinnen?
Echt jetzt? Die Wahrheit im Digitalen von Thomas Reintjes.
Katze mit zwei Gesichtern fotografiert.
Ukrainische Artillerie tötet 10-jähriges Mädchen in Donetsk.
I believe that it's easier to find information that can help.
Ich glaube, es ist einfacher geworden, Informationen zu finden, die dabei helfen, die Wahrheit zu finden. Das Problem ist, dass es so viele Informationen gibt und so wenig Wissen darüber, wie man sie findet.
Jane Elizabeth vom American Press Institute, einem Think Tank in Washington.
We see the amount of misinformation and misperceptions increasing.
Wir stellen fest, dass die Menge an Fehlinformationen und Fehlwahrnehmungen steigt und sich besonders über Social Media verbreitet.
Spread more widely. We believe that even though we feel a little outnumbered by the amount of misinformation.
Aber obwohl wir uns in der Unterzahl fühlen, im Internet und in der Gesellschaft allgemein, müssen wir dagegen ankämpfen, bevor Fehlinformationen das Denken von Medienkonsumenten auf der ganzen Welt übernehmen.
Also media consumers around the world.
Das Gegenmittel heißt Fact-Checking. Das American Press Institute bildet Journalisten daran aus, Fakten nachzurecherchieren. Forscher werden bezahlt, um verschiedene Formen des Fact-Checkings zu untersuchen. Bisher geschah Fact-Checking im Hintergrund. Vor allem Magazinredaktionen beauftragen Journalisten, um Artikel vor der Veröffentlichung noch einmal überprüfen zu lassen. Doch Fact-Checking ist auch zu einem neuen journalistischen Genre geworden. In Deutschland hat die Fernsehsendung Hart aber fair den Faktencheck zum Stilmittel gemacht. In den USA gibt es ihn als eigenständige Form bei verschiedenen Medien und Organisationen. Jane Elizabeth spricht auch von Accountability Journalism, Kontrolljournalismus. Während das Internet voll von Fehl- und Quatschinformationen ist, wünschen sich Medienkonsumenten offenbar mehr solchen Kontrolljournalismus. Bill Adair hat deshalb 2007 die Fact-Checking-Website PolitiFact gegründet, die Aussagen von Politikern überprüft.
We live in a chaotic information age. And never before have we had.
Wir leben in einem chaotischen Informationszeitalter. Nie zuvor hatten wir Zugang zu so viel ungefilterten politischen Aussagen. Deshalb brauchen wir dringend vertrauenswürdige Informationsvermittler, die uns der Wahrheit näher bringen.
That can help you sort out the truth.
Das Problem: Fact-Checking ist zeitaufwendig und damit teuer. Genau das soll sich aber jetzt ändern.
Obamacare verstaatlicht die Krankenversicherung.
No Spy zwischen Deutschland und USA geplant.
Bill Adair arbeitet an der Duke University in North Carolina mit Informatikern zusammen, um Teile des Fact-Checkings zu automatisieren. Sie haben Algorithmen entwickelt, die zum Beispiel Mitschriften von Fernsehsendungen nach Aussagen durchforsten, die einen näheren Blick wert sein könnten. Ein anderes Programm hilft bei der Auswertung. Doch das ist immer noch nicht schnell genug. Niemand wartet, bis die Fact-Checker ihre Arbeit getan haben.
What I would love to see in the future is to have the Fact-checking more readily available.
In Zukunft hätte ich Fact-Checking gerne viel schneller verfügbar. Also, wenn der Politiker sagt, Obamacare ist die Verstaatlichung der Krankenversicherung, sollte das Wort falsch auf dem Bildschirm erscheinen. Die Herausforderung ist, die zeitliche Lücke zu schließen zwischen der Aussage und dem Fact-Check.
The challenge is closing the gap between when the statement is made and the fact check.
We've been battered by hurricanes, lost everything to floods. And for thousands of Louisianians, flood insurance and hurricane relief are our only protection.
Ein Werbeclip für die US-Demokraten wendet sich gegen einen republikanischen Abgeordneten. Immer wieder wird der Clip unterbrochen. Infoboxen erscheinen und ordnen das Gesagte ein. Weisen darauf hin, wo etwas irreführend oder aus dem Kontext gerissen dargestellt wird. Am Ende gibt es für den Clip 4 von 4 Pinocchios. Das Video stammt aus dem Truth Teller Project, der Tageszeitung Washington Post. Es ist eine besonders effiziente Art von Kontrolljournalismus. Die Zeitung setzt auf Automation. Eine Software analysiert die Aussagen im Video und sieht in Wissensdatenbanken wie Polity Fact nach, ob diese Aussage schon einmal von Fact-Checkern geprüft wurde. Ist das der Fall, wird das Ergebnis im Video eingeblendet. In Zukunft soll das sogar nahezu in Echtzeit geschehen. Reden im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 könnten dann automatisch live gecheckt werden.
Politische Journalisten sind die ersten, die Fact-Checking-Werkzeuge verwenden. Auch Google beispielsweise entwickelt Algorithmen, die Wahrheit und Lügen unterscheiden sollen. Die könnten am Ende dafür sorgen, dass Seiten, die die Wahrheit verbreiten, weiter vorne in den Suchergebnissen erscheinen.
Ungeheuer von Loch Ness fotografiert.
Ebola verbreitet sich doch über die Luft.
Die Erde ist 6000 Jahre alt.
Journalisten sind nicht länger Gatekeeper. Informationen verbreiten sich heute auch ohne Journalisten über das Internet. Welche Information kann als authentisch gelten? Was ist wahr?
Authentizität ist wirklich ein schwieriger Begriff oder Wahrheit. Also die würde ich gern vermeiden. Das ist wirklich Glaubwürdigkeit hier. Also gefällt mir besser als Begriff.
Thierry de Klerk vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken untersucht im EU-Forschungsprojekt FEME vor allem die Glaubwürdigkeit von Twitterern. Twitter hat sich schon öfter als wichtige Nachrichtenquelle erwiesen und ist schneller als jede Nachrichtenagentur.
Wir wissen aber, dass soziale Medien sehr anfällig sind für Rumors, also für Gerüchte, für Falschmeldungen. Und wir wissen auch, dass sehr viel Ideologie verbreitet wird von Seite zum Beispiel von gewisser politische Partei oder von Firmen, die Lobbying machen oder einfach aus Bosheit.
Das könnte sogar gefährlich werden, sagt de Klerk. In Konflikten könnten Falschmeldungen Anlass zu Gewalt bieten. Während des Ebola-Ausbruchs waren auf Twitter kontraproduktive Empfehlungen zu lesen, die das Pandemierisiko anheizten, statt es zu senken. Im Projekt FEME arbeiten unter anderem Journalisten, Informatiker und Linguisten zusammen, um Informationsflüsse auf Twitter besser zu verstehen. Ihre Algorithmen sollen Themen ausfindig machen, die Reputation eines Twitterers ermitteln und aus den Tweets Kontroversen und Widersprüche herauslesen, denen Journalisten dann nachrecherchieren können.
Am Beginn des Prozesses haben wir das, was wir Annotationen nennen, also das ist das Menschen, diese Datenmenge, also eine kleinere Datenmenge, per Hand annotiert nach gewisser Kriterien, die gegeben worden sind. Zum Beispiel sind das Leute, die einen Support geben, also eine Zustimmung, sind das Leute, die eine negative Haltung haben. Ich meine Tweets, wird dabei auch ein Hinweis auf eine externe Quelle gegeben, ja oder nein und so weiter.
Jetzt machen sich die Forscher an die Entwicklung von Algorithmen. Die sollen die klassifizierten Tweets möglichst genauso bewerten wie der Durchschnitt der Menschen. Ist der Algorithmus schließlich gut genug, kann er auch auf andere Tweets losgelassen werden, sie entsprechend analysieren und am Ende mit einem Punktwert für die Glaubwürdigkeit versehen.
Wir fangen jetzt auch an, Facebook anzuschauen, aber auch sogenannte Foren, gerade im medizinischen Bereich, wo die Leute ihre Erfahrung austauschen. Das ist jetzt die nächste Zielsetzung.
FEME bringt seine Anwender der Wahrheit näher, liefert aber nicht die Wahrheit. Das wäre zu sehr schwarz-weiß gedacht.
Wir wollen nicht mit dem System sagen, das ist die Wahrheit, weil das können wir keine Maschine lassen und auch kein einzelner Mensch.
Und was ist überhaupt die Wahrheit? Gibt es mehrere Wahrheiten? Und bevorzugt das EU-Projekt FEME in der EU gültige Wahrheiten? Würde es in einem anderen Erdteil entwickelt, würde es andere Wahrheiten finden?
Ihre Frage ist insofern sehr interessant, dass Sie mir noch keine Gedanken darüber gemacht haben. Und ich würde das auf unsere Agenda setzen.
Eine geringe Glaubwürdigkeit und ein lockeres Verhältnis zur Wahrheit ist natürlich nicht allein sozialen Medien vorbehalten. Auch klassische Medien verbreiten Falschinformationen.
Tonight, first on the Kelly File, new reports that the federal government is spending close to $1 million of your money on an online tracking program that will search for so-called hate speech or misinformation on Twitter.
Am 26. August 2014 sendet Fox News einen 4-minütigen Beitrag über eine neu entstehende staatliche Datensammlung. Darin sollen Hassreden und Falschinformationen auf Twitter gespeichert und nachverfolgt werden, heißt es. Fast $1 Million Steuergeld sei schon in das Projekt Truthy geflossen, das das Potenzial habe, die Meinungsfreiheit zu gefährden.
Chris, good to see you.
You bet.
Don't worry.
Wenig davon ist richtig. Ungeachtet dessen wurden der Fox-Bericht sowie der Blog-Eintrag, auf dem er beruht, tausendfach auf Facebook und Twitter geteilt. Weitere konservative Websites griffen das Thema auf und verdrehten es weiter, bis die Kritik gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Projekt zu tun hatte und sich persönlich gegen Projektbeteiligte richtete. Eigentlich untersuchten Forscher der University of Indiana in Truthy, wie sich Informationen in sozialen Netzwerken ausbreiten. Auch Hassreden und Falschinformationen. Jetzt können sie ihren eigenen Fall als Untersuchungsgegenstand verwenden.
Our own research project has become the target of a misinformation campaign.
Unser Forschungsprojekt wurde selbst Opfer einer Falschinformationskampagne. Es wurde behauptet, es wäre ein geheimes Regierungsprogramm, um Bürger auszuspionieren und Ähnliches. Das könnte falscher nicht sein. Aber es war auch interessant für uns und ziemlich ironisch zu sehen, wie ein Forschungsprojekt zu Fehlinformationen zum Opfer einer Fehlinformationskampagne wird.
Das ist alles, was Phil Mentzer von der Universität von Indiana im Interview dazu sagen möchte. Er erinnert sich nur ungern an die Tage im Sommer 2014, als er darum rang, seine Reputation zu retten und seine Arbeit zu verteidigen. Lieber möchte er über seine Algorithmen sprechen. Ein erster Einblick, wie automatisiertes Fact-Checking einmal funktionieren könnte.
Wir fragten uns, ob wir nicht zumindest einfache Aussagen und Behauptungen, die man im Netz findet, mit einer vertrauenswürdigen Informationsquelle abgleichen könnte, zum Beispiel mit der Wikipedia.
Die Wikipedia habe natürlich auch ihre Schwächen, gesteht Mentzer, aber sie sei in etwa vergleichbar akkurat wie die Encyclopaedia Britannica. Es könnten auch andere Informationsquellen verwendet werden. Wichtig ist nur, dass das Wissen als Netzwerk dargestellt werden kann. Die Netzwerkknoten stellen Dinge, Personen, Länder, Berufe und so weiter dar. Über Prädikate, also Verben, werden sie miteinander verbunden. So findet sich in dem Netzwerk etwa die Aussage, Sokrates war Philosoph.
Naturally, if a specific fact is mentioned in the Wikipedia, it is easy to check.
Wenn ein Fakt in der Wikipedia steht, ist er natürlich einfach zu überprüfen. Aber oft findet man eine Aussage nicht direkt wieder. Unsere Arbeit besteht nun darin, verschiedene Fakten aus einem solchen semantischen Netzwerk zusammenzutragen, um daraus abzuschätzen, ob die gesuchte Aussage wahr ist oder nicht.
Der Fact-Checking-Algorithmus kann also Fakten bestätigen, die gar nicht direkt in der Faktendatenbank enthalten sind. Um ihn zu testen, haben die Wissenschaftler Informationen aus ihrem Wikipedia-Wissensnetzwerk herausgelöscht und dann den Algorithmus danach gefragt.
Wir haben mit recht simplen Aussagen gearbeitet. Zum Beispiel haben wir versucht herauszubekommen, ob eine bestimmte Person Regisseur eines bestimmten Films war. Also wenn etwas nicht direkt auf einer Seite steht, liest man als Mensch ein paar weitere Seiten, um die Information zu finden. Und diesen Prozess haben wir versucht zu automatisieren.
Der Algorithmus sucht im Wissensnetzwerk nach Pfaden zwischen zwei Konzepten. Behauptet man also einerseits, Steven Spielberg ist der Regisseur von Jurassic Park und andererseits Stanley Kubrick ist der Regisseur von Jurassic Park, dann findet der Algorithmus für beide Fälle Pfade zwischen dem Namen und dem Film, hält aber einen der Pfade für am wahrscheinlichsten. Wenn's gut läuft, den mit Steven Spielberg. Steven Spielberg und Jurassic Park haben eine größere semantische Nähe, sagt Phil Mensah.
Let's say that you want to fact check the statement Sylvester wants to eat Tweety Bird.
Angenommen, wir wollen die Aussage Sylvester will Tweety fressen überprüfen. Dann könnten wir sehen, dass Sylvester eine Katze ist und dass Katzen Vögel fressen. Und eine andere Aussage, dass Tweety ein Vogel ist. Dann hätten wir eine Verbindung. Es mag eine kürzere Verbindung geben, zum Beispiel Sylvester ist ein Tier und Tweety ist ein Tier. Das sind weniger Schritte, aber der Pfad geht durch einen sehr allgemeinen Begriff, nämlich Tier. Unser Algorithmus gibt dem ersten Pfad mehr Gewicht, obwohl er länger ist. Er hat eine stärkere semantische Nähe.
Barack Obama ist ein Muslim. 9/11 wurde von der CIA geplant.
Deutschland ist kein Staat, sondern eine GmbH.
Die Mondlandung wurde in Hollywood-Studios gefälscht.
Für Verschwörungstheorien finden sich zwar auch alle möglichen Pfade, aber keiner mit besonders großer semantischer Nähe. Können wir also in Zukunft einen Fact-Checking-Automaten in unsere Internetbrowser einbauen und die Lügen einfach herausfischen?
Das mag etwas zu optimistisch sein. Nicht nur, weil das ein schwieriges Problem ist, sondern auch, weil das Problem schwieriger wird, wenn wir Werkzeuge dagegen entwickeln. Das ist bei E-Mail-Spam so gewesen oder zuletzt bei Social Bots. Die werden smarter, wenn wir gegen sie vorgehen. Es ist ein Wettrüsten.
It's always an arms race.
Am 9. Juli 2008 testet der Iran 4 Langstreckenraketen, die angeblich bis nach Israel fliegen könnten. Parallel steigen sie in den Himmel, wie auf einem vom Regime veröffentlichten Foto zu sehen ist. Zeitungen wie die Los Angeles Times drucken es auf der Titelseite. Die New York Times und die BBC platzieren es groß auf ihren Websites. Einen Tag später ist klar, das Bild wurde manipuliert. Das Originalfoto taucht auf und zeigt, dass eine der 4 Raketen offenbar nicht funktionierte und am Boden blieb. Eine der funktionierenden Raketen war darüber kopiert worden, um den Fehlstart zu vertuschen.
Also die 100%ig perfekte Bildmanipulation habe ich zumindest noch nicht gesehen. Und ich würde auch denken, dass das nicht ganz so einfach ist.
Matthias Kirchner hat das gefälschte Foto von den iranischen Raketen in seiner Doktorarbeit als Beispiel verwendet. Er beschäftigt sich mit Bildforensik, will also Bildmanipulationen aufdecken, vor allem mit Algorithmen. Die in das Bild kopierte Rakete samt Staubwolke können Computer heute leicht enttarnen. Bei genauem Hinsehen erkennt in diesem Fall zwar auch ein Mensch, dass manche Bereiche des Fotos sich verdächtig ähnlich sehen, aber andere Manipulationen sind so gut gemacht, dass sie nicht mehr wahrnehmbar sind, außer für Algorithmen. Dabei schauen auch die sich nur die Bildpunkte an, die wir mit dem Auge sehen.
Die Idee von der Medienforensik oder Bildforensik, wenn wir jetzt über Bilder sprechen, ist, dass wir nach Spuren suchen, die sich sozusagen in dem Bild verstecken. Digitalbilder bestehen aus Pixeln, wie sich sozusagen diese Pixel im Bild verteilen und welche statistischen Eigenschaften diese Pixel haben.
Das wichtigste Indiz ist für Kirchner, der an der Universität Binghamton im Bundesstaat New York forscht, das Rauschen.
Jedes Bild besteht letztlich aus dem Motiv als solchen und darauf draufgesetzt, kann man sich vorstellen, ist noch ein Rauschsignal. Das sind Ungenauigkeiten, die einfach entstehen bei der Bildaufnahme. Man bekommt nie eine perfekte Aufnahme eines Motivs. Es ist immer eine gewisse Störung dabei, ein gewisses Rauschen. Und dieses Rauschen ist relativ unabhängig vom Motiv. Und das ist dann letztlich auch das, was wir in der Forensik ausnutzen wollen.
Das Rauschen, hat Kirchners Kollegin Jessica Friedrich entdeckt, ist für jede Kamera einzigartig. Es ist eine Art Fingerabdruck der Kamera, der in jedem Bild zu finden ist. Und das dient tatsächlich regelmäßig zur Wahrheitsfindung vor Gericht.
Ein Beispiel, was immer verwendet wird, ist Kinderpornografie, wo eben, wenn die Kamera des Verdächtigen verwendet wurde, um ein bestimmtes Material aufzunehmen, ist es zumindest ein Indiz, dass der Verdächtige auch irgendwie involviert war.
Ein anderes Beispiel, in dem versucht wurde, mit Bildforensik Licht ins Dunkel zu bringen, ist der Abschuss von Flug MH17 im Juli 2014 über der Ostukraine. Das nicht kommerzielle Rechercheteam Bellingcat untersucht Bilder des russischen Verteidigungsministeriums. Es soll sich um Luftaufnahmen ukrainischer Stellungen handeln. Doch die Bilder sind digital modifiziert worden, so Bellingcat. Das Bellingcat-Team nutzte für die Bildanalyse ein Verfahren namens Error Level Analysis, kurz ELA. Es wird kostenlos auf der Webseite photoforensics.com angeboten. Viele Medien berichten vorbehaltlos über die Studie. Aber der Erfinder der ELA, der Hacker Neil Kravitzen, distanziert sich. Die Ergebnisse seien falsch interpretiert worden.
Meiner Einschätzung nach und auch vielen anderen Experten sagen das so, ist diese sogenannte ELA, Error Level Analysis, das ist das Verfahren, ist nicht wirklich wissenschaftlich fundiert. Das heißt, man lässt dort irgendwas auf das Bild los, bekommt eine Ausgabe, aber es ist nicht wirklich klar, wie man das interpretieren kann. Es gibt keine unabhängige Studie, die wirklich zeigen würde, dass das Verfahren in irgendeiner Form verlässlich ist oder was genau man da jetzt eigentlich als Ausgabe bekommt.
Es gibt andere Verfahren, die sehr wohl wissenschaftlich fundiert sind. Doch auch da sind die Ergebnisse nicht selbsterklärend. Es ist Expertenwissen nötig, um aus den algorithmischen Analysen die richtigen Schlüsse zu ziehen. So richtig reif für die Praxis ist die Bildforensik also noch nicht. Auch weil es auf einem handelsüblichen Rechner rund eine Stunde dauert, bis ein Bild mit allen gängigen Verfahren analysiert wurde. Für Journalisten unter Zeitdruck zu lang, für Websurfer, die vor dem Retweet noch kurz zweifeln, ebenfalls. Zudem sind viele Bilder zu klein und zu stark komprimiert, um sie überhaupt sinnvoll analysieren zu können. Fast alle Spuren von Bildbearbeitung werden zerstört, wenn das Bild stark komprimiert gespeichert wird. Doch die Forscher haben noch einen Joker in der Hand.
Ja, das ist das große Buzzword Big Data, was auch in unserem Gebiet mehr und mehr zu tragen kommt, dass man sich wirklich einfach die schiere Menge von Informationen zunutze macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bild von einer Katze analysieren möchte, dann lade ich mir eben einfach zig Millionen Katzenbild runter und versuche sozusagen, das Typische des Katzenbildes zu extrahieren. Und dann dieses Wissen, was ich über Katzenbilder habe, kann ich dann natürlich anwenden, um mein verdächtiges Katzenbild zu analysieren und zu sagen, nee, so eine Katze gibt es aber gar nicht. Klar, das kommt mehr und mehr und wird auch immer wichtiger werden.
Was für Katzen gilt, gilt für alles Mögliche, etwa Häuser. Forscher haben die Ansichten von Hausfassaden aus Google Street View analysiert und so beispielsweise typische Unterschiede zwischen Häusern in Paris und Häusern in Prag extrahiert. Bei einem unbekannten Bild könnte der Rechner also zuordnen, ob es eher in Paris oder eher in Prag aufgenommen wurde. Und die Plausibilität von Zeitangaben können Algorithmen bei Außenaufnahmen anhand von Schattenwürfen ermitteln. Das geht noch nicht vollautomatisch, aber es geht.
Adler raubt Kleinkind im Park. Monsterkatze groß wie ein Schäferhund. Neue Sorte. Rittersport. Nett. 140 Jahre alte Schildkröte. Trägt Sohn als Hut.
Wie steht es also um die Wahrheit im Digitalen? Können wir hoffen, dass faktencheckende Journalisten die Verbreitung von Fehlinformationen ausbremsen? Jane Elizabeth.
Frankly, sometimes misinformation is much more interesting than the truth. And
ehrlich gesagt sind Falschinformationen manchmal viel interessanter als die Wahrheit. Und es macht Spaß, das mit Freunden zu teilen. Einer unserer Studien zeigt, dass Fehlinformationen auf Twitter 3-mal präsenter sind als Anstrengungen gegen Fehlinformationen. Also 3-1, falsch gegen wahr. Und deshalb sind wir in der Unterzahl und es ist sehr schwer, dagegen zu halten.
Oder werden Algorithmen dafür sorgen, dass wir bei jedem Informationshäppchen direkt angezeigt bekommen, was wahr und was falsch ist? Bill Adair und Phil Mensah.
Where we can use automation
Mit Automation können wir Fact-Checking unmittelbar machen, sodass wir einen Wahrheitslayer haben, der immer griffbereit ist, sodass die Leute sich nicht anstrengen müssen für die Wahrheit, sodass der Faktencheck zu ihnen kommt. Ich mache mir da keine Illusionen. Wenn wir schlauere Fact-Checking-Algorithmen haben, dann werden die Fehlinformationsalgorithmen auch schlauer. Und es wird ein Wettrüsten geben. Die einzige Hoffnung ist, dass wir es schwierig genug machen, Fehlinformationen zu verbreiten, sodass es teuer wird. Dann gibt es einen wirtschaftlichen Nachteil.
Und wer gewinnt das Wettrüsten auf der visuellen Ebene? Wer die Bilder beherrscht, beherrscht die Köpfe, hat Bill Gates einmal gesagt. Werden die Bildbearbeitungsprogramme in Zukunft die perfekte Fälschung liefern oder werden die Forensiker alles zweifelsfrei aufdecken?
Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Ich denke, unsere Verfahren werden besser, aber gewinnen in dem Sinne können wir schon nicht, weil es einfach zu viele Daten gibt, die zu analysieren und was da alles hochgeladen wird und zum Schluss eben auch die mit starker Kompression und so weiter haben wir immer verloren. Das würde ich auch denken.
Es ist vielleicht ganz gut, dass Algorithmen sich noch etwas schwer tun mit Wahrheit und Lüge. So haben wir keine andere Wahl, als selbst wachsam und kritisch zu bleiben. Denn, so Thierry de Klerk,
wir wissen auch, dass es eine große Tendenz gibt, dem Computer mehr Glaubwürdigkeit zu schenken als dem Menschen, je nach Situation. Und ich glaube, das sollten wir wirklich sehr vorsichtig sein.
Echt jetzt? Die Wahrheit im Digitalen von Thomas Reinches. Es sprachen Tonio Arango, Britta Steffenhagen und Martin Engler. Ton Alexander Brennecke. Regie Friederike Wigger. Redaktion Christiane Knoll. Produktion Deutschlandfunk 2015.